Ja, liebe Gemeinde, uns geht's wieder um das Thema Gebet. Erste Folie bitte mit dem Thema Gebet, Leben im Gespräch mit Gott. Genauer gesagt, Thema mit Bindestrich, denn Gebet, Bindestrich, Leben im Gespräch mit Gott. Was ist ein Bindestrich? Da gibt's viele Bedeutungen, was ein Bindestrich bewirken soll, unter anderem, dass er zwei Wörter verbindet oder damit ausgedrückt zwei Themen verbindet. Also unser Leben mit Gott, unser Leben im Gespräch mit Gott wird verbunden mit dem Thema Gebet. Ja, liebe Gemeinde, es gibt Gespräche, die alles verändern können. Ein klärendes Gespräch in der Ehe, in der Beziehung, ein ermutigendes Wort zur richtigen Zeit, vielleicht ein Telefonat und man hat wieder Hoffnung. Und dann gibt es ein Gespräch, das wir oft übersehen oder unterschätzen oder vernachlässigen. Das Gespräch mit Gott, das Gebet. Dazu jetzt der Text aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein alle Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Dieses Bibelwort ist nicht nur ein schöner Wunsch, sondern auch eine Einladung. Eine Einladung zu einem Leben im Gespräch mit Gott. Und dazu werde ich gleich drei Gedanken entfalten. Ich sage schon mal vorweg, der erste, dass das Gebet eine neue Perspektive bringt, nämlich die Freude im Herrn, dass das Gebet ein vertrautes Gespräch ist, wo man alles Gott bringen kann und das Gebet auf jeden Fall uns verändert, unser Herz, unsere Einstellung, unsere innere Stärke. Manchmal auch die Umstände, aber nicht immer. Erster Punkt, Gebet beginnt mit einer Perspektive, nämlich der Freude im Herrn. Und ich habe da unten ein Foto hingetan, das ist auch bei den anderen Überschriften immer so, das haben wir aufgenommen, wie wir auf der Wanderung waren, am Herzogstand. Und man macht eine Bergtour und ist oben und schaut in die Landschaft und sieht auf einmal so viele neue Dinge, die Landschaft, und dann ist da ein See und dahinter das Hochgebirge, eine ganz neue Perspektive. Und vielleicht ist es beim Paulus so ähnlich gewesen, denn er saß im Gefängnis, als er das geschrieben hat. Und trotzdem hat er gesagt, seine Perspektive, freut euch im Herrn alle Zeit. Und das ist ja schon erstaunlich. Freude hier also kein Gefühl, das von den Umständen abhängt, sondern eine Einstellung, die in der Beziehung zu Jesus Christus, in der Beziehung des Glaubens verwurzelt ist. So wie bei einem Baum, wenn seine Wurzeln nur oberflächlich sind, und es gibt Baumarten, die haben Flachwurzeln, und dann ist die Gefahr, dass sie vertrocknen, schnell. Und gerade jetzt beim Klimawandel spricht man ja vom Umbau des Waldes, und man will eine andere Baumart hier vermehrt einsetzen. Wenn nämlich die Wurzel tief reicht, dann kann er auch aus tieferen Wasserschichten sich versorgen und bleibt grün und bleibt stabil. Oder mit unserer Freude, wenn sie eben an äußeren Dingen hängt, Gesundheit, Erfolg, Anerkennung, all diese Dinge, das ist zerbrechlich, das wisst ihr alle. Und manche Dinge sieht man dann im Spiegel, wenn man im Laufe der Zeit älter wird. Manches erfährt man auf andere Art und Weise. Aber es gibt eine Art von Freude, die ist im Herrn gegründet, in Gott. Über das spricht ja der Paulus. Und das hält auch zu allen Zeiten. Viele von uns kennen ja solche Momente, besondere Sternstunden des Glaubens, wo wir diese tiefe, innige Verbundenheit mit Jesus, eine tiefe, innige Freude mit Jesus erfahren und erlebt haben. Das sind tatsächlich Sternstunden, die wir nicht jeden Tag so erfahren. Aber im Gebet erhalten wir die Perspektive, erhalten wir unseren Blick auf diesen Moment, dass wir das nicht vergessen, sondern davon zehren können. Und deswegen wird unser Gebet unseren Blick, unsere Blickrichtung verändern. Weg von den Sorgen hin zur Größe Gottes. Weg von unserer Begrenztheit hin zu seiner Treue. Manche Jugendliche, ich wollte gerade sagen, viele von uns, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber man hört und liest es, manche Jugendlichen schauen immer zuerst aufs Handy, was gibt es an Nachrichten, an Mails, an WhatsApp oder was auch immer, oder für Probleme, in Klammern, jetzt kann ich mich wieder einsortieren, ich höre immer gleich in der Früh Nachrichten. Der Tag beginnt manchmal mit Druck und mit Problemen. Was wäre aber, wenn der Tag mit etwas anderem beginnt? Mit einem kurzen Gebet über die Größe und Treue Gottes. Herr, ich lege dir diesen Tag hin. Was auch immer kommen mag, du, Herr, bist größer. Zweitens, Gebet ist ein vertrautes Gespräch, alles vor Gott bringen. Und ihr seht hier unten ein Bild von einem Mann, der mit einer Ordensschwester einen Spaziergang macht und sie unterhalten sich, sie reden. Ich habe dieses Bild, hat mich angesprochen. Manchmal gibt es so geistliche Zentren in Deutschland von Orden oder von Bruderschaften oder Schwesternschaften. Hier in der Nähe am Bethberg ist ja auch so eins und da kann man, und manche von uns machen das ja, hinfahren für ein paar Tage, für eine gewisse Auszeit, um geistlich aufzutanken, auch um so ein intensives, persönliches, vertrautes Gespräch in aller Ruhe und Ausführlichkeit und auch in allem Schutz haben zu können. Hier in dieser besonderen Form mit dieser Ordensschwester, aber das kennt ihr auch auf anderen Ebenen, mit Seelsorger, mit einer guten Freundin und so weiter. Ein vertrautes Gespräch. Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten vor Gott kund werden. Also kund werden, das hat was mit dem Gespräch zu tun, mit dem vertrauten Gespräch mit Gott. In allen Dingen, nicht nur die großen Dinge, wenn es um Lebensentscheidungen geht, nicht nur die geistlichen Dinge und Glaubensfragen, sondern in allen Dingen, schreibt der Paulus, also auch in den mehr oder weniger alltäglichen, in den scheinbar belanglosen Dingen, alles was kommt, können wir mit Gott besprechen und ihm geben. Und Sorgen werden hier in der Bibel, in der Ansprache von Paulus, also nicht irgendwie negiert oder übergangen, aber übergeben. Im Gebet übergeben wir unsere Sorgen an unseren Gesprächspartner, an Gott selbst. Ich habe ein schönes Bild gelesen. Stellt euch vor, man will etwas unbedingt festhalten in einer Faust, macht ganz fest und seine Sorgen hält man fest. Und Gebet ist wie wenn man die Faust öffnet und dann rieselt es raus. Und manchmal ist das, was da rausrieselt und auf den Boden fällt, wird zu einem Samen, der neue Frucht trägt. So was passiert. Wir kennen das auch von Freundschaften. Und dort spricht man ja nicht nur über die wichtigsten Dinge und Themen in unserem Leben. Man spricht über alles. Auch über Sorgen, über Freude, über kleine Dinge, über große und kleine Fragen und auch über Alltägliches oder man plaudert so vor sich hin. Und das übertragen auf das Gebet, würden wir mit Gott nur sprechen, wenn es ganz schlimm ist, wenn ganz große Katastrophe ist, dann wäre das wie eine Freundschaft, die nur im Notfall existiert. Das ist weniger als die Hälfte der Miete. So ist es nicht gedacht. Gott lädt uns ein, bring deine Sorgen, deine Fragen, deinen Frust, aber vor allem auch deine Dankbarkeit und das, was dich so umtreibt. Wie ein Gesprächspartner möchte er sein. Oder auch das mit dem Rucksack. Ein Bild, das viele von uns kennen. Man trägt ja so einen innerlichen Rucksack und gefüllt manchmal mit Ärger, mit Ängsten, mit negativen Erfahrungen, die einen prägen und beschäftigen, mit unerledigten Dingen, die man eigentlich schon lange abhaken will. Und so laufen wir manchmal durch unseren Alltag. Und jetzt wieder auf das Gebet übertragen, ist wie, wenn man den Rucksack absetzt und rausräumt und wegtut. Und das macht man auch nicht nur einmal in 10 Jahren. Das kann man öfters machen. Paulus sagt, Gebet, Flehen und Danksagung. Gebet, dieses allgemeine Gespräch. Flehen, das intensive Ringen. Danksagung mit dem Blick auf das Gute. Und das ist so wichtig, auf das Gute blicken, lernen. Versuch einmal, deine Sorgen konkret zu benennen. Vielleicht, manchmal hilft es auch, das aufzuschreiben und sie so bewusst im Gebet an Gott zu übergeben, so richtig rüberschieben. Und es hilft, wenn wir von den allgemeinen Dingen zu den ganz konkreten Punkten unseres Lebens kommen, zu dem von allgemein, Herr, hilf mir und dass alles wieder gut wird, zu ganz konkret, hier habe ich ein Problem und ich möchte so und so anfangen, bitte helf mir, es richtig anzufangen. Dort habe ich einen Kontakt, vielleicht mit dem Chef oder mit wem auch immer, und ich habe ein bisschen Angst vor diesem Gespräch, hilf mir an diesem Gespräch am Dienstagmorgen um 10 Uhr und so weiter. Also ihr versteht, was ich meine. Im Konkreten liegt auch die konkrete Antwort und Hilfe. Drittens, Gebet verändert nicht immer die Umstände, aber unser Herz. Das Bild, ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Das ist so Erde wie auf dem Feld oder wie im Garten, und das sind kleine Keimlinge, die nach oben sprossen, und es regnet aber. Die Regentropfen sind für so ganz kleine Keimlinge, sehen sie fast bedrohlich aus, aber sie brauchen das Wasser ja natürlich, damit sie gedeihen können und groß werden können. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren. Wir wissen schon, Paulus sagt nicht, dass alle Probleme verschwinden. Er sagt, der Friede Gottes kommt obendrauf und verändert alles. Stellt euch ein Haus vor und ein Sturm weht und der Wind tobt und der Regen prasselt. Da gibt es auch eine schöne Gleichnisgeschichte aus der Bibel, aber im Inneren des Hauses ist es ruhig. Wie ich das aufgeschrieben habe, habe ich dran denken müssen, schon ein paar Jahre her. Da hatten wir bei uns oben im Dornbusch auf dem Hügel einen gewaltigen Sturm und das hat richtig gescheppert. Und da kam schon manchmal der Gedanke, ob der Sturm was abreißt. Und ab und zu habe ich rausgeguckt zu unserem Schuppen, ob das Dach, das Wellblech weggerissen wird und vielleicht gegen das Haus. Und da ist ja bei uns so eine Fassade, wenn Wind weht, dann klappert es. Aber wenn Sturm tobt, dann ist richtig Krach. Und trotzdem in dem Wissen, Gott ist da, er hält. Der Friede Gottes ist nicht die Abwesenheit von Sturm, sondern die Gegenwart Gottes mitten in dem Sturm. Und damals haben wir auch gebetet und haben auch diese Sorgen und Ängste dann überwinden können. Und dann heißt es in dem Bibeltext, dieser Friede hat einen Namen, Jesus Christus. Hier heißt es in Christus Jesus. Nicht nur ein Zusatz, sondern der Schlüssel zu allem. Friede Gottes nicht abstrakt, theoretisch, sondern er hat ein Gesicht, dieser Friede. Er hat einen Namen. Er ist gebunden an Jesus Christus. Und versuch dir das mal konkret vorzustellen, in deinen Gedanken, innerlich auszumalen, so wie du eine persönliche Glaubensbeziehung hast zum Herrn, so wie du ihn kennst, so wie du ihn erlebt hast. Und so in dem liegt der Friede Gottes. Der Friede, keine Stimmung, sondern eine Beziehung. Nicht ich habe Friede, weil ich so stark bin und weil ich es aushalte, sondern ich habe Friede, weil Jesus mich hält. Und das ist ja schon ein Unterschied. Unsere Seele braucht ja in diesem Bereich keinen Selbstoptimismus und so wie wir in unserer Gesellschaft immer überall animiert werden, dass wir uns selber gesünder, stärker, stabiler, besser, schneller machen, sondern er braucht eine tragfähige Gegenwart, dass Gott uns trägt. Wie ein Anker, nicht das Wasser beruhigt, sondern das Schiff hält. Ein Anker ist nicht dazu da, den Sturm und das Wasser ruhig zu halten, sondern das Schiff zu halten, festzuhalten. Also Jesus, der manchmal die Umstände verändert, ja, das gibt es auch und darum beten wir und manchmal erleben wir das, aber vor allem uns innerhalb dieser Umstände hält und festhält. Ein Glaube, der nicht aus der Wirklichkeit uns herausführt, sondern uns in der Wirklichkeit festhält. Paulus spricht ja bei diesem Frieden auch von bewahren. Es ist interessant, dass da dieses Wort steht, diese Vokabel. Dieser Wort, es bewahrt uns, kann man vielleicht so vorstellen, wie aus dem Sicherheitsbereich, Bewahrung, Festhalten, Schutz, vielleicht sogar im Militärischen ein Wächter, der da steht. Vielleicht ist der Friede Gottes wie ein Wächter vor deinem Inneren. Ein Wächter, der dich schützt vor der Angst, damit sie dich nicht überwältigt. Ein Wächter, der dich schützt vor schlechten, destruktiven Gedanken, die dich runterziehen. Ein Wächter, der dich festhält in Jesus Christus. So der Friede Gottes. Und wenn ich bete, wenn du betest, kannst du sagen, mit all meinen Sorgen komme ich im Gebet zum Herrn, aber noch viel wirklicher und wichtiger ist, dass du bei mir bist, egal was passiert. Und so verändert es mich. Er verändert mein Herz, meine Gedanken, meine inneren Monologe bis hin ins Körperliche, dass man ruhiger wird, klarer sehen kann und sich innerlich getragen weiß. So ist der Friede Gottes. Vielleicht kann man das nicht als Definition vollständig erklären, wie das wirkt, wie sowas vorkommt. Aber wir haben es schon oft erfahren und man kann es erfahren. Und darum beten wir ja auch, damit wir das erfahren, wie der Friede Gottes in dem Sturm oder in den alltäglichen Dingen. Man muss nicht immer nur in Katastrophen glauben, man kann auch im normalen Alltag seinen Glauben leben, wie der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, uns erfüllt. Höher als unser Verstand, also er ist nicht unvernünftig. Aber es heißt, dass wir es nicht kontrollieren können, auch nicht mit unserer Logik. Wir können aber damit rechnen und es erfahren und es dankbar entgegennehmen. Zum Schluss Gebet, mehr als eine Pflicht, mehr als eine religiöse Übung. Und deswegen war auch das, was wir in dieser Woche miteinander gemacht haben, mit diesem 24-Stunden-Gebet, ja kein Pflichtprogramm. Aber ich danke sehr, dass so viele freiwillig mitgemacht haben. Wir haben ja gleich die Gelegenheit, dass ihr kurz berichten könnt, was ihr in diesem 24-Stunden-Gebet erfahren habt. Gebet ist eben dieses Leben im Gespräch mit Gott. So wie das Thema heute lautet, Gebet verbunden im Gespräch sein mit Gott und so ein Leben führen. Ein Gespräch, das etwas verändert. Unsere Perspektive, unser Umgang mit Sorgen und unser Herz. Wenn das mit Gebet gemeint ist, dann ist vielleicht ein guter Moment, damit wieder neu anzufangen mit dem Gebetsleben, in dieser Perspektive, in diesem Umgang, in dieser Gegenwart. Neu anzufangen, vielleicht nicht perfekt, alles hundertprozentig richtig machen, nach Lehrbuch, nicht kompliziert, sondern so wie wir sind, authentisch aus unserem Herzen. Da können uns die Kinder Vorbild sein, wie ein Kind einfach so zu seinem Vater, zu seiner Mutter rennt. Drei Wege, ein Leben, Perspektive, vertrautes Gespräch, Herzensveränderung. Gott segne uns. Amen.